Einen guten Abend. Ich muss auch gerade den Reflex niederkämpfen, einen guten Morgen zu wünschen. Du hast mein volles Verständnis, Lukas. Weil es ist einfach, wenn man hier vorne steht, kommt so reflexartig der gute Morgen raus, weil es doch zu 90% am Morgen der Gottesdienst stattfindet. Aber ich freue mich, dass wir unsere besonderen Ausnahmen mit Weihnachten und Silvester hier gemeinsam jetzt begehen dürfen. Und wir haben heute den letzten Tag im Jahr. Ich denke, es wird einigen schon aufgefallen sein, dass heute dieser letzte Tag ist. Und ich möchte heute mal diese Frage an dich stellen: Wie war denn dein Jahr? Würdest du jetzt so am Ende vielleicht kurz innehalten, eine kurze Reflexion über dieses Jahr halten und sagen, war gut, war schlecht, herausfordernd, schwierig? War da viel Kampf, harte Arbeit? War es ein Jahr mit vielen Siegen oder noch mehr Niederlagen? Oder war es ein Jahr, wo du immer wieder Gottes Wirken bemerkt hast? Oder wo du Ereignisse hattest, wo du eher ins Zweifeln kamst, ob Gott wirklich gnädig und barmherzig ist? Das kann durchaus passieren. Fakt ist, wir sind heute hier zusammen und Gott wollte das so, sonst wäre das nicht so. Und ich freue mich, dass wir auch heute noch mal uns ausrichten dürfen. Und nochmal diese Frage: Würdest du für das Jahr 2023 danken? Oder bist du dankbar, dass es vorbei ist? Das gibt es ja auch. Man kann ja auch dankbar sein, es ist rum. So gut wie, wir haben noch ein paar Stunden und ich gebe mir Mühe, es noch schön zu gestalten bis dorthin. Aber es könnte ja sein, dass wir eigentlich sagen, es wird schwierig. Vielleicht nimmst du auch aus dem alten Jahr Pakete mit in das neue Jahr. Schwierigkeiten, Herausforderungen, Dinge, wo du weißt, die werden 2024 kommen und die werden dich wahrscheinlich sehr, sehr in Anspruch nehmen, vielleicht auch im Glauben herausfordern. Und dann gibt es noch unzählige Ereignisse, das wissen wir alle mittlerweile, die wir noch gar nicht erkennen können, wo wir doch gar nicht wissen, was genau passiert. Und wie gehen wir dann als Gläubige oder als Menschen, die auch mit Jesus durch dieses Leben gehen, damit um, dass Gott versprochen hat, ich bin bei dir alle Tage, ich gehe mit dir auch ins neue Jahr und ich bin der, der da war, zu keiner Minute abwesend, so schwer wie vielleicht manche Dinge in unserem Leben waren. Ich möchte heute Abend mit euch einen Psalm anschauen, den Psalm 145, das ist ein Loblied Davids. Und ich möchte es deshalb machen, erstens, weil ich David sehr schätze, eine sehr ehrliche, transparente Person, auch schonungslos in der Bibel wird damit offen umgegangen. Aber natürlich auch, weil David jemand ist, der Gott immer gesucht hat und trotz aller Umstände an Gott festgehalten hat. Und die Frage wird durchaus heute Abend nochmal kommen, an was hältst du dich denn jetzt fest? An was hast du dich im alten Jahr festgehalten und an was hältst du dich im neuen Jahr fest? Man vermutet, ich betone es bewusst, man vermutet, dass dieser Psalm 145 am Ende von Davids Leben gedichtet wurde. Ein Lied, was er am Ende gedichtet hat, vielleicht auch als Fazit über sein Leben. Und so können wir das auch ruhig auch mal heute Abend angehen und betrachten. Und ich möchte ihn euch gerade vorlesen. Ein Psalm Davids, Psalm 145, ein Loblied. Ich will dich loben, mein Gott und König, und deinen Namen preisen für immer und ewig. Ich will dir täglich aufs Neue danken, will dich loben zu aller Zeit. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Jede Generation soll ihren Kindern von deinen Werken erzählen. Von den mächtigen Taten werden sie verkünden und von den wunderbaren Zeichen, die du vollbracht hast. Deine gewaltigen Taten werden in aller Munde sein und ich will deine Größe verkünden. Alle werden die Nachricht von deiner wunderbaren Güte hören und werden jubeln vor Freude über deine Gerechtigkeit. Der Herr ist gnädig und barmherzig, geduldig und voller Gnade. Der Herr ist gut zu allen Menschen und barmherzig zu seiner ganzen Schöpfung. All deine Geschöpfe werden dir danken, Herr, und alle, die dir treu sind, werden dich loben. Sie werden von der Herrlichkeit deines Königreichs sprechen und sie werden von deiner Macht erzählen. Sie werden deine mächtigen Taten und die Größe und die Herrlichkeit deines Reiches verkünden und dein Reich bleibt ewig und deine Herrschaft besteht von Generation zu Generation. Der Herr ist treu in allem, was er sagt. Er ist gnädig in allem, was er tut. Der Herr hält die fest, die hinfallen, und hilft denen auf, die zusammengebrochen sind. Alle Augen sehen auf dich und warten auf Hilfe. Du gibst ihnen Nahrung, wenn es nötig ist. Wenn du deine Hand öffnest, stillst du den Hunger und Durst aller Geschöpfe. Der Herr ist gerecht in allem, was er tut. Ein Gott, auf den man sich verlassen kann. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Er erfüllt die Wünsche derer, die ihn achten. Er hört ihre Hilfeschreie und rettet sie. Der Herr beschützt alle, die ihn lieben, die Gottlosen aber vernichtet er. Ich will den Herrn loben und alle Menschen werden seinen heiligen Namen preisen, jetzt und für alle Zeit. David, nochmal mit dieser Perspektive Rückblende über sein Leben, macht dieses Loblied und er fängt an mit einer Entscheidung. Und das ist das ganz Bezeichnende in dieser Beziehung zu Gott. Es ist eine Entscheidung. Er hat sich schon immer für uns entschieden, sonst würde es dich nicht geben. Er hat dich perfekt und wunderbar gemacht. Du bist da, weil du ein genialer Gedanke Gottes bist. Aber Gott in seiner unermesslichen Liebe will, dass wir uns auch für ihn entscheiden. Wir haben das so schön schon gehört beim Lukas mit dieser Liebe. Diese Liebe, die da in 1. Korinther 13, 1 bis 7 und natürlich noch weiter definiert wird, ist ja die Liebe Gottes, die er uns täglich entgegenbringt. Er definiert, was Liebe ist. Wir machen da oft sehr subjektive Dinge draus, ne? Wenn du bestimmt irgendwie gut drauf bist, dann kann ich dich lieben. Wenn du erfolgreich bist, dann kann ich dich lieben. Wenn du das machst, was ich möchte, dann liebe ich dich. Das ist aber nicht die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist ein Fakt in unserem Leben, an dem wir uns immer wieder ausrichten dürfen. Und er liebt uns in einer unglaublichen Liebe, nämlich in dieser Liebe, dass er sogar sich selbst gegeben hat, seinen Sohn gegeben hat, das Kostbarste. Ich muss an dieser Stelle immer wieder betonen, als Vater von 3 Söhnen, wenn man mir sagen würde, Marcel, gib einen Sohn her, damit du die Welt retten kannst, würde ich sagen, nö, dann kann von mir aus die Welt ein Bach runtergehen. Ich würde keins meiner Kinder dafür hergeben. Die Liebe Gottes war größer. Ich gebe mein Kind und ich weiß, was da passiert. Ich will. Und weil Gott sich für uns entschieden hat, gibt er uns die Möglichkeit, sich auch für ihn zu entscheiden. Und David macht es. Ich will dich loben. Ich will dich preisen. Ich möchte keinen kleinen Einblick geben in Davids Leben. Und nochmal, ich finde es so schön an der Bibel, dass sie offen und transparent ist. Das sind nicht alles wunderbare Heilige, die keine Probleme im Glauben hatten. Das ist das, was wir uns immer vorstellen, wenn wir an die Bibel rangehen. Das ist nicht so und das steht da auch nicht. Und gerade Davids Leben war ein sehr bewegtes Leben, ne? Er wurde am Anfang vom eigenen Vater vergessen. Als der Samuel, der höchste Prophet, damals kam, waren alle Söhne geladen da. Nur der Jüngste nicht. Der war draußen und durfte weiter als Hirte arbeiten. Das war, denke ich, eine ganz bewusste Aktion. Vielleicht war es auch ein bisschen peinlich. Ich weiß nicht, will auch nicht zu viel reininterpretieren, aber der jüngste Sohn war unwichtig. Man hat ihn nicht dazu eingeladen. Gott hat es, Gott sei gedankt, anders gesehen. Vielleicht musste er schon in der Familie kämpfen. Wir erleben das dann auch später mit Goliath, ne? Wo die Brüder ihm Böses unterstellen. Ja, du bist doch nur da, weil du Neuigkeiten hören willst. Und er sagt, nee, ich bin da, weil der Vater mich geschickt hat. Er bekommt Käse, ist immer gut Käse, beruhigt den Magen. Und dann ist er da und dann stellt er sich am Ende sogar Goliath. Er hat in der Familie kämpfen müssen. Er hatte später, wurde er vom König Saul verfolgt und musste in Höhlen leben. Es war auch nicht so prickelnd. Er war mit schlecht gelaunten Männern unterwegs, die ihn auch mal zeitlang umbringen wollte. Also wenn ihr denkt, ihr habt schwierige Gemeinschaften, David kann da mehr drüber schreiben. Er hat sich immer wieder verstecken müssen, hat sogar bei den Feinden der Philister als Söldner gearbeitet. Er hatte Ehebruch, hat es versucht, mit einem Mord zu vertuschen. Und am Ende seines Lebens will sogar sein eigener Sohn ihn stürzen. Und du denkst, du hast komplizierte Familienverhältnisse. Aber in diesen Höhen und Tiefen hat er Gottes Wort immer angenommen. Er hat, wenn man ihn darauf hingewiesen hat, was Gott zu ihm gesagt hat, hat er das angenommen. Er hat sich entschieden, Gott zu vertrauen. Und er hat sich immer wieder unter Gott gedemütigt. Ich möchte kurz dieses Wort gedemütigt noch mal ein bisschen definieren. Ich glaube, wir haben da einen falschen Gedanken im Kopf. Was heißt denn gedemütigt laut Bibel? In der Bibel steht es mal so schön in 1. Petrus 5, demütigt euch unter die Hand Gottes und indem ihr was tut, werft alle Sorgen auf ihn. Was heißt denn sich unter Gott zu demütigen? Ich vertraue Gott. Ich vertraue Gott, auch wenn ich nicht alles verstehe oder übersehe. Ich vertraue Gott, auch wenn ich nicht weiß, was los ist. Und das Schöne ist ja, dieses Vertrauen zeigt sich, und es kommt so schön rüber im Petrusbrief, indem ich meine Sorgen ihm abgebe. Ich bin bereit, loszulassen. Das ist Sorgen abgeben. Bin bereit, mich nicht dran festzuhalten und vielleicht die Dinge versucht, auch selber zu lösen. Das ist ja immer unsere Kämpfe. Wen muss ich anrufen? Wie muss ich die Problematik angehen? Wen soll ich informieren? Wo kriege ich noch meinen Telefonjoker oder vielleicht noch mal eine Million bei Günther Jauch ergattern? Die Fragen, ich komme da schon gar nicht mehr mit, wenn ich das immer sehe. Bin schon bei der 50-Euro-Frage raus. Manchmal. Aber ich hätte ja 3 Joker. Aber diese Herausforderung, die wir dort haben, Gott zu vertrauen, zu sagen, ich lege das in deine Hände. Warum? Weil er besorgt ist um euch, um uns. Das ist die Aussage. Das ist Demütigen unter Gott. Einzusehen, dass er groß ist, dass er der liebende Vater ist und einzusehen, dass man ihn loben kann. Ja, ich weiß nicht, wie dein Jahr war. Ich weiß nicht, ob du jetzt hier sitzt und innerlich vielleicht schon brodelst und denkst, jetzt will der mir auch noch was übers Loben erzählen. Loben zieht nach oben. Ja, der alte Kalauer ist immer gut. Aber vielleicht ist es dir gar nicht so nach Loben. Vielleicht bist du dankbar, wenn das alles schnell vorbei ist und manche Dinge sich vielleicht noch abarbeiten in den nächsten Monaten. Aber diese Entscheidung zu loben findet hier und jetzt statt, trotz der Umstände. Warum? Weil ich weiß, dass Gott da ist. Er konnte Gott loben, weil er wusste, dass Gott ihn liebt. Er konnte Gott loben und an ihm festhalten, weil er wusste, es ist der Gott, dieser eine Gott, der das ganze Universum in der Hand hält, der ihn unglaublich liebt und der sein König ist und deinen Namen preisen für immer und ewig. Das ist eine Entscheidung unabhängig von der Situation. Wenn es dir gut geht, das ist kein Problem zu loben, das kenne ich auch. Aber was ist, wenn es nicht so funktioniert, wenn es nicht so läuft, wie du das vorstellst? Und wir kommen ja immer auch im Glauben ins Straucheln, wenn es eben nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Er sagt, ich will dich loben, mein Gott und König. Ich will dir täglich aufs Neue danken. Ich habe es Danken schon angesprochen. Ein Teil in der Bibel, was der klare Wille Gottes ist, wird dadurch formuliert, dass wir in allem Dank sagen, denn das ist der Wille Gottes. Wir sollen uns freuen, wir sollen dankbar sein und wir sollen beten. Das ist der Wille Gottes. Warum? Warum soll ich danken? Vielleicht auch die Frage heute Abend hier, für was soll ich denn jetzt auch noch danken? Ja, jetzt überspannen wir den Bogen bitte heute Abend nicht, Marcel. Denn es war sehr, sehr furchtbar alles, was ich vielleicht bisher erlebt habe. Danken ist ein Teil dieser Erkenntnis, dass ich gar nichts in der Hand habe, aber dass ich weiß, wer alles in der Hand hält. Es ist genau diese Bereitschaft, loszulassen. Und danken ist auch eine Entscheidung. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass als Christ dieses Danken zur Verfügbarkeit führt, weil ich dankbar bin in meiner Situation, dankbar für die Situation, die ich annehmen kann. Das heißt nicht, dass ich alles verstehe, das heißt nicht, dass ich alles unter die Füße bekomme, aber ich weiß, wo ich gerade bin und wo ich gerade stehe und ich weiß, dass ich in dieser Situation nicht alleine bin. Dankbar, dass Gott da ist. Dankbar für die Gemeinde, du stehst nicht allein. Und egal, wie furchtbar das manchmal zwischen uns sein sollte, und ich hoffe, dass diese Liebe, die der Lukas schon vorgelesen hat, auch überwiegt, weil darum geht's, das ist ja auch der Wille Gottes, dass wir füreinander da sind, ins Gebet gehen, zuhören und einfach täglich uns auch immer wieder voreinander im Gebet vor Gott bringen. Ich finde es ein unglaubliches Privileg und ich bin dankbar fürs Gebet. Das ist nämlich das Reden mit dem Papa, kann man mal so zusammenfassen biblisch, und ich kann ihm alles sagen und ich werde ihn damit auch nicht überraschen. Ich will dir täglich aufs Neue danken. Wie sehen deine Morgenen aus, wenn du morgens aufstehst? Ich weiß nicht, ob das grammatikalisch richtig war, aber falls wir einen Deutschlehrer, Lehrerin dabei haben, entschuldige ich mich ganz fleißig. Aber wie sieht es aus, wenn du morgens aufstehst? Ist da dir nach Danken, nach Gott loben und preisen? Okay, manche brauchen dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen Kaffee. Verstehe ich voll und ganz. Aber wie ist es? Ist es ein Bewusstsein, Ich möchte Gott danken, weil dieser Tag heute in seiner Hand liegt. Und ich glaube, dass dieses Dank noch etwas macht. Das meinte ich mit Verfügbarkeit. Das macht was mit mir. Ich nehme den Tag heute so an, wie er ist. Schwierig wird es doch, wenn wir an allem rumzweifeln und verzweifeln. Und wenn wir uns im Klaren sind, dass zum Beispiel in Kolosser 1 steht, denn in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist in allem und in allem besteht er und ist durch ihn. Es gibt nichts, was Gott entgeht in dieser Welt. An einer Stelle steht, sagt sogar Jesus, ne, aus dem Psalmen noch zitiert, dass jedes Haar gezählt ist. Das ist bei mir jetzt nicht recht überschaubar, das Zählen, aber so tief geht die Liebe Gottes, dass ihm nichts entgeht, was in unserem Leben passiert. Und dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar, dass ich in manchen Situationen nicht allein bin. Ich bin dankbar, dass ich auch im Jahr 2023 nicht alleine war, zu keiner Minute, egal wie herausfordernd es war oder schwierig es war. Und das, glaube ich, will uns der Psalmist David auch sagen. Ich bin dankbar, ich will dir täglich aufs Neue danken, will dich loben zu aller Zeit. Das macht was mit uns, diese Dankbarkeit. Das macht nämlich was mit uns und das ist der Auftrag Gottes, auch Salz und Licht zu sein. Wie sind die Begegnungen mit uns? Und wenn Menschen schlecht drauf sind und sie werden dadurch noch schlechter drauf, wenn sie mir begegnen, ist es nicht unbedingt der Auftrag Gottes. Aber wenn Sie einem dankbaren Menschen begegnen, der im Bewusstsein hat, dass er aus Gottes Hand lebt, das ist eine schöne Begegnung. Das kann beim Aldi sein, ganz alltäglich. Es kann beim Autofahren sein, für manche immer eine Herausforderung. Aber es ist es. Und dann auch, schreibt dir das, ne, alle werden die Nachricht von deiner wunderbaren Güte hören und werden jubeln vor Freude über deine Gerechtigkeit. Jetzt kommt dieser Auftrag, ne, wir haben das als Gemeinde, als hingehende Gemeinde, wir haben einen Auftrag. Ich bin dankbar dafür, dass Gott in meinem Leben ist. Ich bin dankbar, dass er alle Dinge in der Hand hält. Und genau das ist ja unsere Botschaft als Christen. Jesus sagt es doch so schön, als Salz und Licht in diese Welt reingesetzt. Und dieses Licht leuchtet, da leuchte ja ich nicht. Ich bin ja keine helle Leuchte, sondern Jesus leuchtet durch mich. Und ich nehme das immer gerne mit der Glühbirne. Glühbirne kennt ihr, ne? Da brauchen wir jetzt keine Skizze dafür, super. Also Glühbirne, wann funktioniert eine Glühbirne? Wenn sie in der Fassung ist, am Stromnetz dran, dann kann sie leuchten. Ohne Netz wird es nichts. Das kann man auch mal fragen, entschuldigt, dieses Wortspiel, was bringt dich aus der Fassung, dass du nicht mehr leuchten kannst? Ne? Also, wie schon gesagt, ich will keinen Elektriker jetzt aufregen, aber man kann ja rein, rausdrehen und so weiter, so leicht lockern und schon, wenn der Kontakt nicht mehr da ist, dann wird es schon nicht mehr hell. Wir müssen in der Fassung sein, dass Jesus durch uns leuchten kann. Und wenn du gerade nicht in der Verfassung bist, leuchten zu können, dann ist es das, was wir auch manchmal erkennen, dass wir gar nicht leuchten können ohne ihn. Und das dürfen wir auch ruhig auch in der Schwachheit zugeben, ich kann es nicht. Und vielleicht ist es gerade ein kleines Licht, aber es ist ein Licht, was Jesus anzünden kann. Sprechen von seinen Taten. Manche haben hier später noch Gemeinschaft. Finde ich super. Vielleicht haben wir heute Abend noch die Gelegenheit, auch darüber zu sprechen, was Jesus uns dieses Jahr Gutes getan hat. Zur Erbauung. Dass wir voneinander sprechen, miteinander drüber reden, was war in deinem Jahr hier, wo Gott gehandelt hat, wo Gott gute Dinge getan hat, zur Ermutigung, zur Erbauung. Und wenn die Bibel von Erbauung spricht, will sie ja, dass jemand etwas ist. Und ich finde es absolut erbaulich, wenn ich höre, wie groß unser Gott ist und wie er individuell in deinem Leben gehandelt hat. Das ist ja die Stärke Gottes. Es gibt kein Schema F. Was er bei mir tut, tut er bei dir nicht, weil er weiß, dass du es anders brauchst. Und hab ruhig den Mut, auch darüber zu sprechen. Manche gehen vielleicht auch nach Hause oder feiern heute noch. Ne? Wahrscheinlich gehen sie dann betend ins neue Jahr und so weiter. Davon gehe ich aus. Aber der Punkt ist, dass wir heute die Zeit haben, auch in Begegnungen von ihm zu sprechen. Und ich weiß, wir sind manchmal entmutigt, weil wir vielleicht nicht die Rhetoriker sind. Weil wir denken, was habe ich denn schon zu sagen? Es geht gar nicht darum, große Worte, sondern einfach das zu sagen, was er getan hat, was er gemacht hat. Und manchmal ist es nur ein Gestammel, aber es ist auch das tiefe Versprechen Gottes, mein Wort kommt nicht leer zurück aus Jesaja. egal wie groß es ist. Und dann lesen wir so fest, und das finde ich schön, als Rückblick, aber auch als Blick in die Zukunft für das neue Jahr. In Verse 8 bis 10 haben wir die Eigenschaften Gottes aufgezählt. Ne? Gnädig und barmherzig. Der Herr ist gnädig und barmherzig, geduldig und voller Gnade. Das ist dein Gott. Und falls du ihn nicht kennst, dann frag dich mal, wer der gnädig und barmherzig ist oder welchen Menschen du brauchst, damit dir überhaupt irgendjemand gnädig und barmherzig ist. Und vielleicht mal überlegen, was du dafür tun musst, damit der Mensch dir gnädig und barmherzig ist. Dieser Gott ist dir gnädig und barmherzig. Und es ist die Klarheit des Evangeliums, dass er sagt, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Wir haben vorher von Danken gesprochen. Warum kann ich denn danken? Weil ich weiß, dass dieses Leben gut ausgeht. Es gibt ein Happy End. Ich bin großer Fan mittlerweile bei Film, Fernsehen und Büchern vom Happy End. Übrigens auch bei Serien muss man heute dazu gliedern. Ne? Das ist ja genauso wichtig geworden. Und manchmal wäre es schön, wenn sie manche Serie schon beendet hätten, aber dann kommt leider unnötigerweise noch eine Staffel. Man muss die Kuh melken, solange sie noch Milch gibt. Und dann geht es meistens katastrophal in die Hose. Aber dafür sind wir dankbar, wir wissen, wer alles in der Hand hält, egal was noch kommt. Und es geht gut aus, das ist das Versprechen Gottes. Und das ist das, was wir uns auch fürs neue Jahr bewusst machen müssen. Du bist nicht allein, du hast eine Gemeinde. Du gehst nicht allein in dieses Jahr 2024, weil Jesus mit dir geht. Warum? Weil er es versprochen hat. Und ich weiß, es wird Ereignisse geben. Das wird mir und dir so gehen, die uns total überfordern. Es gibt Dinge, die haben wir nicht in der Hand. Es kann Leid sein, es kann Krankheit sein, es kann Streit sein, es kann Geldprobleme sein, Probleme am Arbeitsplatz, Sorgen um die Kinder, Sorgen um die Eltern, Sorgen um den Ehepartner, Ehepartnerin. All das wird kommen und es wird wahrscheinlich nicht einfach, weil es gibt Dinge, die haben wir nicht in der Hand. Und trotzdem steht dieser Fakt, der Herr ist gut zu allen Menschen, barmherzig zu seiner ganzen Schöpfung, steht in Vers 9. Er ist und bleibt gut. Das Problem ist, was wir oft haben in diesen Zeiten, wo wir zweifeln und verzweifeln, ist, dass wir vergessen, wie Gott wirklich ist. Wir können es in diesem Moment nicht glauben, weil wir es nicht annehmen können, weil wir es nicht sehen können, weil wir es schon noch weniger spüren können. Aber das ist ja auch eine große Stärke, für die ich dankbar bin. Gott ist und bleibt unveränderlich. In seinem Wort, in der Klarheit des Evangeliums, nur er rettet. Da kann man sich drüber aufregen, aber es ist die Klarheit, die Jesus sagt. Das musst du nicht glauben, aber es ist die Klarheit und die Wahrheit. Und ich bin trotzdem da und Jesus Christus ist dieser Fels, der unveränderlich ist, aber ein Fels, an dem man sich festhalten kann, ein Fels, auf dem man ein Leben lang bauen kann. Und es ist David bewusst, wenn er sagt, der Herr ist gnädig und barmherzig, geduldig und voller Gnade. Und nur noch mal zur Reflexion. Denk doch drüber noch mal nach, was ich eingangs so erzählt habe über Davids Leben. Ich denke, wir haben hier viele bewegte Biografien. Ich würde fast behaupten, Davids Biografie war sehr, sehr bewegt. Ich glaube, keiner von euch wurde schon von dem König verfolgt. Außer der hieß vielleicht irgendwie Jochen König oder so. Aber das wäre auch eine Frage, warum er euch verfolgt hat, gell? Aber der Herr ist gut zu allen Menschen und barmherzig zu seiner ganzen Schöpfung. Das ist das, wo wir uns festhalten und ausrichten dürfen. Und ich möchte einladen, in dieses neue Jahr zu gehen und vielleicht auch dieses Loblied Davids aufzunehmen und zu sagen, ich will dich preisen, ich will dich loben, ich will dich bekennen und bejahen. Ich will sagen, ja, du bist da, du gehst mit mir in dieses neue Jahr und du bleibst treu und gerecht, du bleibst unwandelbar. Kann sein, dass ich mich verändere, kann sein, dass sich meine Situation verändert, mein Leben verändert, aber Gott ist der ist. Ich werde sein, der ich sein werde. Unveränderlich, unverrückbar. Alle deine Geschöpfe werden dir danken, Herr, und alle, die treu sind, werden dich loben. Jetzt die Frage an uns, sind wir die, die Gott loben? Sind wir die, die zusammenkommen? Und letztendlich bei allen Höhen und Tiefen, bei allen Fragen, Zweifel und Verzweiflungen, doch diese eine Erkenntnis haben, ich kann am Ende doch nur Gott loben, wie er ist und dass es so ist. Und dann steht in Vers 14, der Herr hält die fest, die hinfallen und hilft denen auf, die zusammengebrochen sind. Es ist dieser Trost Gottes, wie ich schon angesprochen habe, der nie abwesend war zu keinem Zeitpunkt. Und ich mag dieses Wort Trost. Das Wort Trost kommt aus dem Gotischen. Trost. Und kommt eigentlich, traust dich, war das ursprünglich gemeint. Damit konntest du dich vertrauen oder trauen, weil du einen starken Vertragspartner hattest. Damals bei den Goten, ihr kennt Goten, germanischer Stamm. Und die Germanen waren für ihr, ich hau dich erstmal um und dann stellen wir die Fragen bekannt. Und da gab es Kläne und Sippen, das sind wir heute noch beeinflusst, in Kläne und Sippen. Familie geht über alles. Und diese Goten, die haben Treuebündnisse. Da kommt das ganze Vasallentum aus dem Mittelalter hervor, Treuebündnisse geschlossen. Und ich konnte ein Bündnis mit einem anderen Stamm machen und ich wusste, wenn die mir irgendjemand irgendetwas tut, kommt der ganze Stamm und macht Rabatz. Ja, so waren die Germanen, wie Tacitus geschrieben hat, voller Met und immer für eine Keilerei bereit. Das ist ein historisches Zeugnis, nicht meins. Und dann konnte man vertrauen, weil er einen starken Vertragspartner hatte. Auch das ist unser Trost, daher kommt dieses Wort. Wir haben einen starken Vertragspartner, der uns zur Seite steht, der mit uns ins neue Jahr geht. Und das Schöne ist an diesem Vertragspartner, der sogar die schwierigen Situationen kennt, die auf dich zukommen, die du nicht mal ansatzweise weißt und die er schon unter die Füße bekommen hast. Vertraust du ihm? Traust du dich, fröhlich mit dem Herrn in dieses neue Jahr zu gehen? Und er hält die fest. Ich finde es so schön. Gott hält fest, die hinfallen und hilft denen auf, die zusammengebrochen sind. Das ist unser Gott. Und vielleicht bist du innerlich zusammengebrochen. Vielleicht bist du tief erschüttert über die Ereignisse. Wir haben große Ereignisse in der Welt, die gerade passieren. Vielleicht aber auch deine persönliche Welt ist erschüttert. Das weiß Jesus und er hält dich trotzdem fest. Auch dann, wenn du dich nicht mehr festhalten kannst und dein Leben haltlos wird. Und in Jeremia 29 finde ich das mal so schön. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werde ich mich finden. Ja, fragt ihr mir eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Das ist die Verheißung in Jeremia. Ich denke, wir sind alle immer auf der Suche, manchmal nach dem Sinn des Lebens, manchmal auch nur nach Autoschlüsseln, aber es kann alles ereignisreich sein. Aber da ist Jesus, der sagt, such mich. Und das ist diese Aktivität, die ich in der Bibel so schätze. Wir sind immer gerne in diesem Konsumverhalten. Ich lehne mich zurück und schaue mal, was geleistet hat. Was leistet die Gemeinde, was leistet der Pastor? Und wenn sie nicht gut leisten, dann kritisiere ich, dann gibt es Feedbackrunde. Aber der Punkt ist, dass Christentum, Christsein, Aktivität von mir fordert. Ich bin auf der Suche, ich werde aktiv in der Liebe. Ich erwarte nicht, bis andere mich lieben, sondern ich weiß durch Jesus Christus, was Liebe ist und kann lieben. Ich warte nicht ab, bis jemand auf mich zukommt, sondern ich bin bereit, die Hand auszustrecken zur Vergebung, zur Versöhnung. Warum? Weil Jesus das mit mir schon getan hat. Und das ist es. Der Herr hält die fest, die hinfallen und hilft denen auf, die zusammengebrochen sind. Wie macht er das denn praktisch? Durch sein Wort. Da fordert er uns heraus. Sein Wort ist es, wo er sagt, das ist das, für was ich stehe, das ist das, was ich bin und wer ich bin. Unveränderlich, haben wir schon gehört. Und genau das ist es, wo wir Gott loben und preisen dürfen für dieses, dass er uns das mitgibt. Er lässt uns nicht in unseren Problemen und Sünden und allem drinstecken in der Finsternis, sondern sagt, ich gebe dir einen Weg daraus. Du kannst deine Beziehungen bereinigen mit Vergebung und ich gehe einen Schritt weiter, Versöhnung. Vergebung ist immer eine Einbahnstraße. Vergebung kommen wir uns beide entgegen. Ich kann das. Vertrau mir. Egal wie es gerade steht. Und vielleicht bist du zusammengebrochen und vielleicht bist du hingefallen. Ob verschuldet oder nicht, das muss ja nicht immer die Schuld, meine Schuld sein, dass ich hingefallen bin oder zerbrochen bin. Vielleicht wurde ich zerbrochen. Vielleicht wurde ich auch angenehm in die Richtung gewiesen mit ordentlich Kraft, dass mir der Boden dann auch entgegenkam und rangezoomt wurde. Aber genau das ist es, wo Gott sagt, da hole ich dich raus. Auch fürs neue Jahr. Nahe ist der Herr, alle, die ihn anrufen, alle, die in Wahrheit aufrichtig, könnte man sagen, anrufen. Und ich finde es auch schön, dass die Bibel uns auch immer zu einem Gewissen in Vers 18 Ernsthaftigkeit aufruft. Wo wir oft denken, ja, das ist schon so, dann geht man ein bisschen beten, wo Jesus sagt, du, ich nehme dich ernst und das ist ja unser tiefer Wunsch, dass wir ernst genommen werden. Ich finde es schön, wenn du auch mich ernst nimmst, dass du aufrichtig bist. Dieses, ja, mach schon, und das ist ja das Problem von Saul am Ende gewesen. Ja, ich weiß, aber lobe mich trotzdem und preise mich trotzdem. Das war nicht das, was Gott wollte, sondern er wollte immer eine ernsthafte Beziehung. Und Gott ist so. Und Gott möchte das. Und es ist diese Herausforderung, ihn aufrichtig anzurufen. Ja, es ist manchmal eine Herausforderung. Weil wir anders fühlen, weil wir anders denken, weil gerade die Situation nicht ganz so einfach ist. Aber der Herr ist allen nahe, er ist trotzdem da. Und in seiner Liebe will er unsere Nähe. Vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass du manchmal so Tage hattest, wo man sich selber, naja, ich sag mal, eher geduldet hat. Dementsprechend war die Duldung von allen möglichen anderen Menschen dieses Planeten eher fragwürdig. Und es gibt mir den Menschen manchmal auch zu verstehen, ne? Ich habe dann so ein bestimmtes Gesicht, ohne Brille meistens. Dann muss ich niemanden sehen oder sind total unscharf. Aber ich habe dann meistens so ein Gesicht und dann merkt man schon am Verhalten, an der Reaktion, heute geht mir Marcel besser aus dem Weg. Und da sucht niemand meine Nähe. Das kann ich auch nicht fordern, ne? Ich mag mich ja selber nicht. Ich würde mich ja am liebsten selber von mir trennen, aber das ist ja auch nicht möglich. Und trotzdem ist es dieser Gott, der ist allen nahe. Er ist trotzdem nah bei mir. Und er erträgt es in einer unglaublichen Geduld und Liebe. Bis ich mich wieder gefunden habe, weiß, dass ich um Vergebung bitten muss, aufrichtig, und dann wieder fröhlich weiterzugehen. Aber das ist die Stärke dieses Gottes, dass er das ertragen und erdulden kann. Und das ist die Stärke dieser Liebe Gottes. Und der Lukas hat es vorgelesen, was die Liebe Gottes ist. Sie erträgt alles, sie erduldet alles, sie hofft alles, ja, alles auf Jesus hin. Ich ertrage alles, weil ich Jesus kenne. Ich hoffe alles auf Jesus hin. Ich glaube alles, Jesus glaube ich alles. Nicht alles, was die Menschen mir erzählen. Nein, aber ich glaube alles, was Jesus mir sagt. Ich vertraue ihm. Am Ende von Psalm 145, Entschuldigung, steht wieder, ich will den Herrn loben und allen Menschen werden seinen heiligen Namen preisen, jetzt und für alle Zeit. Am Ende, wie am Anfang, steht die Entscheidung. Und ich möchte noch mal bewusst fragen heute Abend, wie war das Jahr 2023 begonnen? War da dieser Grundsatz, ich will loben? Und wie endet das Jahr 2023? Ist da immer noch ein Loblied? Oder ist es gerade schwierig? Ich möchte am Ende, wo wir Psalm 145 ein paar Verse beleuchten durften, auch nochmal die feste Zusage Gottes weitergeben, wo Paulus an die Thessalonicher schreibt, dass er für sie betet. Wir bitten für euch, dass Jesus Christus, unser Herr und Gott, unser Vater, der uns geliebt hat und uns in seiner Gnade bleibenden Trost und gute Hoffnung geschenkt hat, eure Herzen ermutige und euch stärke in allem, was ihr sagt und tut. Das Gebet von Paulus, und das darf durchaus auch unser Gebet sein, es muss sogar unser Gebet sein, ist, dass dieser Gott mit Trost, mit dem, dass er dich wirklich kennt und liebt und gute Hoffnung geschenkt hat, uns unsere Herzen, und das ist immer in der Bibel der ganze Mensch, ermutigt und stärkt in allem, was er sagt und tut, was wir in Verbindung mit ihm sagen und was wir tun. Und das finde ich so schön. Und ich möchte auch das mit ins Gebet nehmen. Nehmt das mit für euch ins Gebet, für die Gemeinde, dass dieses Jahr 2024 herausfordernd sein wird. Ich will gar nichts beschönigen. Aber dass wir einen großen, gütigen und treuen Gott haben, der alles in der Hand hält und der euch liebt und der gnädig und barmherzig ist. Und wenn Paulus in Römer 8, 31 ruft, wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein, ist es nicht eine Floskel, sondern eine klare Aussage. Gott steht zu mir, denn er ist mir nahe und er ist gerecht in allem, was er tut. Ich weiß, dass es für uns herausfordernd ist, zu sagen, Gott ist in allem gerecht. Aber er ist es. Die Frage ist, vertrauen wir ihm? Und sind wir bereit, uns unter seine Hand zu demütigen, indem wir unsere Sorgen auf ihn werfen und bereit sind, loszulassen? Das, was wir nicht kontrollieren, steuern können, und das, was uns oft gefangen hält und uns eben nicht am Leben so teilnehmen zu lassen, wie Jesus es möchte. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es Trost spendet. Ich danke dir dafür, dass du groß in deiner Gnade bist, dass du barmherzig bist und dass du eine klare, klare Aussage machst, wie du zu uns stehst, dass du nahe uns bist, dass du die Fallenden und Stützenden auffängst, festhältst, da wo wir oft haltlos sind. Danke für diese Verheißung. Danke, dass wir in das neue Jahr gehen dürfen mit diesem festen Grundsatz, den du uns gegeben hast. Und danke, dass du treu bist, Jesus. Amen. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit, wir haben Kärtchen für euch. Da dürft ihr euch ein Kärtchen ziehen. Auf dem Kärtchen wird logischerweise ein Bibelvers stehen, der für euch für 2024 vielleicht durchaus eine Aussagekraft hat. Ich erinnere mich sehr gut noch an den Bibelvers von mir von 2023. Ich weiß nicht, ob dir es so geht, ob du das noch weißt. Ich hatte den Vers, einen fröhlichen Geber, liebt der Herr. Da hatten wir beide miteinander zu kämpfen an manchen Ecken und Enden, aber ich versuchte fröhlich zu geben. Also, und es war eine große Herausforderung, aber ich finde es schön, dass wir uns da auch herausfordern lassen. Zieh diesen Vers, nimm das persönlich mit. Vielleicht ist es das, was dir Jesus für 2024 speziell für dieses Jahr geben wird. Ich habe mir diesen Vers immer wieder hingebeppt an meinen Bildschirm, am Computer. Und wenn ich arbeitete, sah ich diesen Vers. Und es war dann schon witzig, ne? Wie der Vers mich manchmal auch eingeholt hat. Aber das schafft Gottes Wort. Und sag, jetzt mache ich nicht. Und dann habe ich gesehen, fröhlicher Gerber, ach, jetzt muss ich. Ja, hab verstanden, Jesus, danke dafür.